Heute zu Gast Benedikt und Sebastian Brustmann von Brumava. Brumava ist ein deutsches dentales Familienunternehmen, ursprünglich gegründet von einem Masseur, der einfach eine bessere Massageliege haben wollte. Daraus haben sich dann wirklich hervorragende OP-Tische entwickelt, in zweiter Generation geführt von Benedikt und Sebastian Brustmann. Die Familie Brustmann, 7 Kinder reich, 46 Cousinen und Cousins in dieser Familie, eine bayerische Familie, mit denen ich im ersten Teil über die Familie spreche, über das Heranwachsen und über den Einstieg in die Firma Brumava. Und in der zweiten Episode sprechen wir über die Produkte, die internationale Aufstellung und so weiter. Also seid gespannt auf Sebastian und Benedikt und viel Spaß beim Reinhören. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting. Herzlich willkommen zur 13. Staffel des Praxisflüsterer Podcast Dentale Familienunternehmen. Ich interviewe familiengeführte dentale Unternehmen, die mit ihren Produkten und Kundenbeziehungen seit Jahren und teilweise über ein Jahrhundert begeistern. Für jedes Unternehmen nehme ich mir 2 Episoden Zeit. Zunächst wird die Familie hinter dem Unternehmen beleuchtet, ihre Werdegänge und Werte, und dann gehe ich mit dem operativen Management auf das Unternehmen, Produkte, Herausforderungen, Nachfolgeplanung, Wirtschaftskrisen und so weiter ein. Partner der Staffel ist die BFS. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast, lieber Sebastian, lieber Benedikt Brustmann von der Firma Brumava. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo Christian.
Servus.
Dann legen wir doch mal los. Erzählt doch mal, wer seid ihr, wo kommt ihr her?
Also wir sind die beiden Geschäftsführer der Firma Brumava aus Wolfratshausen. Und die Firma Brumava ist in Gerritsried, aber wir selbst sind aus Wolfratshausen, raised and born, wie man so schön sagt, sind Kind Nummer 4 und Nummer 7 von 7 Kindern, von den gleichen Eltern, muss man sagen.
Muss man schon dazu sagen heutzutage, ne? Das ist ja gewaltig da bei euch, Wahnsinn.
Ja, weiß nicht, was der Papa neben dem Brumava-Geschehen noch so alles getrieben hat, aber auf jeden Fall hat es ihnen Spaß gemacht anscheinend.
Aber 7 Kinder, erzähl mal, wie viele Mädels, wie viele Burschen?
Genau, also es war so, wir sind erst 3 Mädels gewesen und dann 4 Jungs und das Ganze innerhalb von 10 Jahren und 10 Monaten, also wirklich sportlich. Wahre Geschichte, damals war es so, meine Eltern hatten dann die ersten 3 Mädels und dann hat eine ältere Dame meiner Mama beim Einkaufen gesagt, Frau Brustmann, wenn Sie einen Burm haben möchten, dann müssen Sie es Ihrem Mann so richtig schön im Bett machen. Also dann müssen Sie Ihrem Mann so richtig schön im Bett machen. Und dann sind 4 Jungs gekommen. Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Was für ein Haus habt ihr denn da? Also habt ihr alle zusammen, habt ihr auch so gemeinsame Kinderzimmer gehabt? Oder?
Ja, also mein Vater, der hatte eine Massagepraxis und hatte damals mit 3 Mädels und mit mir anfänglich über der Praxis gewohnt, in Waldram, ein Ortsteil von Wolfratshausen. Als ich dann 1 Jahr alt war, hat er in der Nachbarschaft ein großes Haus mit großem Grundstück ersteigern können und dann sind wir dort umgezogen und dann war eben viel Platz und der musste dann noch gefüllt werden mit 3 weiteren Burschen. Ja, und kann man schon sagen, war eine tolle Kindheit. Direkt an der Isar liegen wir hier in Waldram und hatten diesen großen Garten gleich neben der Schule, also auch einen kurzen Schulweg und konnten da eigentlich sehr unbeschwert und frei auch in der Natur aufwachsen. Haben viel an der Isar gespielt und ja, war eine schöne Zeit und schöne Kindheit, ja, kann man schon sagen.
Kann man das so sagen, dass es so eine Lagerbildung gab, so Mädels gegen Jungs oder so? Oder hatte man auch, was weiß ich, Mädchen Nummer 2 hat sie besonders gut verstanden mit Jungs, mit Jungen Nummer 3 oder so? Oder gibt es da irgendwie so klassische Muster?
Ja, die Mädels waren natürlich älter als wir und haben natürlich auch immer auf uns aufgepasst. Haben auch dann bei den jüngeren Burschen, haben sie dann schon auch die Mutter natürlich auch unterstützt. Das ist ja dann, ja, wenn eine 8-Jährige kann dann auch ein 1-Jähriges mal wickeln oder auf die Kinder aufpassen, hat sich eigentlich ganz gut ergänzt. Wir waren eigentlich immer eine ganz gute Community, ja, kann man schon sagen. Also es gab jetzt da keine Rudelbildung oder irgendwann kam dann der Moment, dass wir Burschen stärker waren als die Mädels, aber es war vielleicht ganz gut, dass die Mädchen die Älteren waren und dann erst die Jungs kamen.
Ja, also ich als Jüngster, ich wurde natürlich immer von den Älteren immer beschützt. Und also ich habe da auf jeden Fall profitiert, ältere Geschwister zu haben. Aber auch später, wenn man dann im Jugendalter war und man Kräfte messen hatte, man hatte immer ältere Geschwister, das war gar nicht so schlecht.
Wie so eine kleine Gang.
Ja.
Die Brustmann-Gang.
Absolut. Ja, wir sind auch noch 46 Cousins und Cousinen, muss man dazu sagen. Also mit den Brustmännern hätte man sich nicht anlegen sollen.
Ja, so ein richtiger Clan. Der Clan von Wolfratshausen. Kommt nicht auch der Ministerpräsident aus Wolfratshausen?
Ja, der Edmund Stoiber wohnt nicht weit von uns, also kommt ursprünglich sogar auch. Also er hat auch eine Zeit lang in Waldram gelebt, also der in dem Ortsteil, wo wir aufgewachsen sind, lebt jetzt aber in Wolfratshausen direkt. Ja, die kennt man natürlich schon lange, auch zu den Zeiten, wo er noch Ministerpräsident von Bayern war. Auch den Sohnemann, mit dem hatten wir immer wieder Kontakt früher durchs Basketball und der war auch im Freundeskreis. Ja, war irgendwie immer ein bisschen was Spezielles, immerhin der Ministerpräsident. Heute kennt man vielleicht Wolfratshausen noch von Hubert und Staller oder Hubert ohne Staller. Da ist es immer wieder mal im Fernsehen. Ja, aber das ist schon irgendwie was Besonderes, wenn man in der Ortschaft auch eine Berühmtheit oder jemanden Bekannten hat. Ob man ihn jetzt mag oder nicht. Wir fanden ihn immer gut und war ein prägender Ministerpräsident und hat, glaube ich, auch keine so schlechte Arbeit geleistet.
Also wir hören schon, wir sind im tiefsten Bayern angelangt, in einem dentalen Familienunternehmen mit sehr, sehr vielen Kindern. Also an der Familie Brustmann liegt es zumindest nicht, dass unsere Geburtenrate in Deutschland so schwach ist, wie man hört. Da müsst ihr das Geheimnis nochmal sozusagen auf eure Verpackung draufdrucken, auf eure Werbeflyer. Also ich glaube, das wird ja sehr helfen, denn wir haben ja eigentlich kaum noch Nachwuchs. Das ist ja bei euch nicht das Thema. Aber was mich sehr interessiert ist, wie sehr habt ihr denn schon als Kinder von dem Unternehmen, also euer Vater war ja selbstständig, mitbekommen? Also was waren so die ersten Berührungspunkte? War oft nicht da? War die Firma in der Nähe oder wie gesagt, das Produktionsgebäude dann in der Nähe? Oder wie waren so eure ersten Berührungspunkte?
Unser Vater hatte eine Massagepraxis und dadurch hat er natürlich sehr viel Zeit in der Praxis verbracht und die freie Zeit mit der Brumaba. Ja, er hatte da Patienten, befreundete Unternehmer, die vielleicht einen Metallbaubetrieb hatten, die mit Hydraulik sich auskannten und hat natürlich in der Freizeit das Ganze aufgebaut und auch anfänglich angefangen, den Vertrieb nebenbei zu machen, bis das dann irgendwann mehr wurde und er natürlich noch mehr rausgefahren ist auf Kongresse, auf Messen, um die Liegen dann am Ende zu vertreiben. Wir haben das wirklich hautnah mitbekommen, alles. Also wir sind da wirklich mit reingewachsen. Wir haben dann auch als Jugendliche immer wieder uns Geld verdient bei unseren Eltern, weil wir irgendwelche Prospekte gelocht und geheftet haben. Das ist ja nicht mehr so wie heute, dass wir das an Wir machen Druck einfach online rüberschicken und 3 Tage später hat man den Katalog, sondern wir haben das wirklich dann im Keller, hatten wir dann einen Raum aufgebaut, wo wir die Prospekte sortiert haben, jede Seite. Wir hatten Fotoshootings bei uns zu Hause. Der Sebastian hatte immer eine gute Geschichte, wenn ein Arzt angerufen hat, ja, grüß Gott, hier ist der Professor Huber aus Hannover. Dann sind wir ans Telefon gegangen, haben den dann mit unserer Kinderstimme angenommen und haben gesagt, ja, nee, unser Papa kann gerade nicht ans Telefon, der ist gerade am Klo. So waren wir praktisch, dadurch, dass das auch im Elternhaus war, waren wir sehr eng verbunden, haben sehr viel mitbekommen. Wir hatten auch oft Ärzte zu Besuch, die dann von unserer Mutter bekocht wurden. So haben wir eigentlich immer viel mitbekommen von dem Unternehmen. Und letztlich ging das auch so lange, bis ich dann auch dort angefangen habe. Also ich habe mein erstes Büro dann in meinem alten Spielzimmer oder in unserem alten Spielzimmer gehabt und habe dann da einen Schreibtisch aufgebaut mit Computer, war 99 rum, also es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Da hatte man da die ersten Computer mit Word und Excel. Da haben wir dann da gearbeitet und dann erst 2 Jahre später haben wir ein eigenes Firmengebäude gebaut, sind dann umgezogen. Aber bis dahin war das wirklich alles im Elternhaus.
Genau, und wir waren auch nicht nur Prospektlocher, sondern waren auch meistens auch die Models für die Produkte. Also meine Schwester, wir hatten früher auch mal Entbindungsbetten im Portfolio. Dann ist meine schwangere Schwester mit der Geige draufgelegen und hier spielen sie die erste Geige. Oder ich bin an der Handbedienung gewesen und kinderleicht zu bedienen, das darf man ja gar nicht mehr machen in der Medizintechnik. Aber so, wir wurden immer stark eingebunden, auf jeden Fall, ja.
Ja, hat die Kosten zumindest sozusagen gedrückt. Und man muss ja auch zusammenhalten. Gerade dafür ist es ja auch gut, ein Familienunternehmen zu haben. Man hat Top-Leute wahrscheinlich nachher und am Ende des Tages, wenn es mal schlechter läuft oder wie es dann auch mal besser läuft, man hält dann zusammen und ist nicht weg, wenn es schlechter läuft und dann hat man nie wieder eine Chance, dass es besser läuft. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, wenn man so will, eins der Kerngeheimnisse von Familienunternehmen, so wie ich es jetzt über diese Staffel herausgefunden habe. Aber ich möchte da nochmal ein bisschen mehr reingehen und zwar, ihr arbeitet ja jetzt im Familienunternehmen und war das denn von vornherein so, dass ihr da arbeiten wolltet? Arbeiten die anderen Geschwister auch im Unternehmen? Wurde es euch freigestellt? Wie war so der Weg von euch aus sozusagen aus dem Kinderzimmer herauswachsen, Schule, Abschluss, Lehre oder so, dass ihr dann das Familienunternehmen dann macht?
Also es war damals eben so, wir waren eben ein kleines Unternehmen, das ist so nebenbei alles gelaufen und das war eigentlich so ein bisschen auch eine Timing-Frage. Also damals hat dann, wo der Papa dann nur noch Brumaba gemacht hat, hat dann ein Bruder hat die Massagepraxis übernommen, wo auch eine Schwester mit dabei war, die andere hat Physiotherapie gelernt und sind dann ihren Weg gegangen, haben auch selber von sich auch gesagt, mit dem Papa zusammenarbeiten, das wollen sie eigentlich gar nicht so wirklich. Genau, also das war jetzt zu dem Zeitpunkt auch nicht irgendwie, dass man jetzt sagt, boah, ich gehe da rein und dann werde ich reich oder irgendwas, sondern das hat nach viel Arbeit geklungen auch, das Ganze. Und genau, und dann war eben 99, wo dann der Benedikt als Mitarbeiternummer, wie viel da warst du?
Eigentlich der erste Mitarbeiter.
Also ja, erster Mitarbeiter, der nicht selbstständig war.
Davor war es Mama, Papa, Schwager. Ja, also der, vielleicht übernehme ich hier kurz. Ich war damals bei der Bundeswehr, damals musste man noch Wehrdienst leisten. Und in dieser Zeit wurde ich von den Eltern gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, dort einzusteigen und das weiterzuführen. Ich habe zuvor eine Banklehre gemacht, hier bei einer Raiffeisenbank hier in der Nähe und habe mir das Ganze schon überlegt, aber ich hatte schon so ein bisschen mein eigenes Leben, meine eigene, ja, habe schon ein bisschen was verdient, auch wenn es nur ein Lehrgehalt war. Und habe mir das dann einfach mal durch den Kopf gehen lassen, aber ich hatte eigentlich nie das Gefühl, dass ich gezwungen werde oder bedrängt werde da einzusteigen, sondern unser Vater hat es eigentlich ganz gut gemacht oder unsere Eltern, dass sie uns mit einbezogen haben, mit eingebunden haben in alles und irgendwann kam die Frage, hättet ihr nicht Interesse? Also wir hatten jetzt keinerlei Druck, dort einzusteigen und ich habe das dann gemacht, habe mich dann dafür entschieden, dass ich das macht. Das war schon für mich auch eine Umstellung, dann eben im Elternhaus wieder zu arbeiten. Aber das hat mir dann sofort Spaß gemacht. Wir haben tolle Produkte. Man hat auch von den Kunden einen Applaus bekommen. Und es hat mir dann einfach Spaß gemacht. Und dann ist es so weitergelaufen. Ja.
Also man kann sagen, dass es damals eigentlich noch so ein bisschen Nebenerwerb für die Eltern war. Das heißt, es war eigentlich Haupterwerb die Massagepraxis. Und dann ist das dann irgendwie mal Polter die Polter dazu gekommen. Sprechen wir auch nochmal in der nächsten Episode ganz im Detail drüber. Aber man ist dann sozusagen ins Nebengewerbe nach dem Motto, es sind erst 2, 3 Leute hier, mach es mal größer, Benedikt, ne? Oder stabilisier das mal. Das war so eher die Botschaft, wie man es damals vernommen hat. Verstehe ich das richtig oder interpretiere ich das falsch?
Ja, also es war jetzt sicherlich nicht die Maxime, macht es mal größer, sondern es ging darum, wie geht's denn generell mit dieser Idee und mit dieser Firma mal weiter. Das eine war die Praxis. Mein Vater hat eigentlich schon 4, 5 Jahre zuvor sich voll auf die Brumaba dann konzentriert, hatte dann einen angestellten Physiotherapeut in der Praxis. Das heißt, der Haupterwerb lag dann nicht mehr nur noch in der Praxis. 95, 96 dürfte das gewesen sein, dass er dann wirklich ausschließlich noch das gemacht hatte. Zusammen mit unserem Schwager Günther, also der Mann unserer ältesten Schwester Annette, der auch Physiotherapeut gelernt hatte. Und damals waren es eben auch noch Massageliegen, die dann später mehr chirurgisch wurden. Und da hat er, ja, kann man so sagen, ich wurde nicht geholt, um das jetzt das Ganze hoch zu skalieren, sondern da ging es eher, wird das Unternehmen weitergeführt. Sie wollten damals auch ein Gebäude anmieten und da stand es eben zur Debatte, mieten Sie ein Firmengebäude oder bauen wir selbst? Und das hing schon ein bisschen auch an der Entscheidung, ist einer der Söhne oder der Kinder interessiert, dort einzusteigen und das weiterzuführen, dann wäre die Tendenz gegangen zu Bau, also zu Neubau. Und sonst hätten sie sich einfach für die letzten Jahre oder für 10 Jahre vielleicht rum einfach nochmal wo eingemietet.
Genau, und bei mir war es einfach so, ich habe dann damals gefragt, weil ich war ja noch zu jung damals, habe ich gefragt, was brauchen wir denn noch? Und dann, weil der Papa war ja auch jetzt da schon gehoben im Alter und es ging eben um die Firmenfortführung. Und dann habe ich gefragt, was brauchen wir? Und habe dann eine Lehre als Industriekaufmann bei der Firma Burgmann gemacht. Kein Studium, was auch ein bisschen mit der Zeit zu tun hatte. Und ich glaube, vom Papa konnte ich wahnsinnig viel lernen und es war gut, dass wir so viel Zeit zusammen noch verbringen konnten, ja.
Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Welchem Jahr bist du eingestiegen, Sebastian?
Ich bin 2004 eingestiegen.
Okay. Das heißt, nach der Lehre war die Lehre direkt vorbei und sozusagen dein erstes Gesellenjahr oder hast du dein Gesellenjahr noch woanders gemacht?
Nee, ich bin dann direkt, war kein Gesell, ich war Industriekaufmann. Also ich bin direkt in die Firma eingestiegen dann, ja.
Genau, das heißt, du hast dieses Jahr dein 20-Jähriges. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. In einem Monat wahrscheinlich, ne? Wenn die Lehre ist ja immer bis Ende Juli zu Ende. Das heißt, da hast du ja dein 20-Jähriges. Und das heißt, dann hat Vater an die Hand genommen, hat gesagt, so hier, das sind unsere Kunden und die betreuen wir so und hier machen wir das so. Oder hast du auch noch Ideen? Wie hast du, Sebastian, die Zusammenarbeit mit deinem Vater damals so kennengelernt?
Genau, also die Zusammenarbeit war, dass wir, also der Papa hat uns oft auf dem Kongress auch mitgenommen. Also ich habe gleich mit 16 Jahren auch schon meinen ersten Kongress gemacht, wo ich noch gar nicht bei Brumaber war, einfach aus Zeitgründen, weil Doppelbesetzung war. Wir waren da voll drin und ja, und letztendlich am Anfang, da habe ich eher mehr Büroarbeiten gemacht, war im Innendienst sozusagen tätig und dann im Laufe der Zeit, und man hat ja da damals alles gemacht, man hat selber die UPS-Packerl verpackt, wirklich alles self-made und für nichts zu schade. Und das würde man wahrscheinlich heute, wird vielleicht die nächste Generation, denen würde ich das ein bisschen anders empfehlen wahrscheinlich, dass die schon selber mehr mitbringen. Also denen werde ich die Zeit eines Studiums vielleicht auch geben. Aber auch so hat es überhaupt gar nicht geschadet. Und wir sind ja mutige Menschen. Das haben wir auf jeden Fall vom Papa auch so mitbekommen und von der Mama. Sehr früh dann auch ins kalte Wasser immer geworfen worden. Also eben mit dem Papa erstmal mitgefahren und dann, sobald man den Führerschein eigentlich dann hatte, dann ist man selber rausgefahren, war viel jünger. Aber wir hatten Gott sei Dank von Anfang an ein sehr, sehr geiles Produkt und das hat das Ganze sehr viel einfacher gemacht, dass man den Professoren was verkaufen konnte.
Das glaube ich. Wie ist denn so dann die Zusammenarbeit mit Vater und in der Familie? Also ich höre mal raus, dass der Vater sozusagen schon bei Brumaber der dominantere Mensch war. Die Mutter war da wohl nicht so sehr involviert, unterstelle ich jetzt mal, korrigiert mich bitte. Ist das denn so, wenn du sagst, Sebastian, Mensch, ich denke mal, die Messe sollten wir so und so und so machen. Hat Vater gesagt, jo, machen wir. Oder so, jetzt pass erstmal 5 Jahre auf und dann kannst du einen Vorschlag machen. Oder wie war sozusagen da die Herangehensweise?
In den ersten Jahren, da war ich natürlich noch total noch der Lehrbuhr sozusagen. Und der Papa hat gesagt, wie es geht. Mein Vater, der hat sogar selber Messestände konstruiert und selbst für kleine Kongresse immer ein wahnsinnig aufwendiges System gehabt. Also die Entscheidung, wo wir hingehen, das war eigentlich eine Entscheidung vom Vater oder Benedikt wahrscheinlich damals auch schon. Ja, ich habe da anfänglich noch gar nicht so weit über die Hausberge selbst gedacht, muss man wirklich sagen. Das ist im Laufe der Zeit dann gekommen durch Fortbildungen und alles Mögliche. Aber ganz anfänglich, da war ich wirklich noch ganz grün hinter die Ohren. War ein netter Typ, aber Business war dann noch gar nicht so groß auf meinem Speiseplan. Ich war besser im Fußball als in der Arbeit wahrscheinlich.
Hast du Fußball gespielt?
Ja, genau.
Ja? Welche Liga?
War mir auch wichtiger. Ich glaube, das Höchste war mal Bezirksliga im Herrenbereich, genau, bei unserem Heimatverein.
Und wie sind dann so die letzten 20 Jahre, wie sind die dann gelaufen? Habt ihr dann mehr Verantwortung bekommen oder ist das dann so gewachsen, informell und dann irgendwann wird gesagt, Vater geht raus und wir sind jetzt die Geschäftsführer? Also wie hat sich das so in den letzten Jahren dargestellt?
Also ich muss auch nochmal da vorher kurz einhaken. Also unsere Mutter hat eine sehr große Rolle sogar gespielt bei der Brumaba. Ja, sie hatte die 7 Kinder zu erziehen, aber sie hat praktisch auch das ganze Organisatorische gemacht. Also den Telefondienst, sie hat die Angebote geschrieben, die Rechnungen. Sie hat den ganzen Laden gemanagt. Unser Vater war sehr stark der Entwickler und der Vertriebsmann. Also er hat die Produkte entwickelt und vertrieben und der Rest hat ihn nicht so interessiert. Und das war auch eine gute Möglichkeit, dann für mich da reinzuwachsen, in die Rolle der Mutter und praktisch dann auch umso mehr Mitarbeiter wir wurden, praktisch dann Personal, Recruiting von neuen Mitarbeitern, das ganze Organisatorische zu übernehmen. Und unser Vater hat dann weiterhin immer nur den Verkauf und die Weiterentwicklung gemacht, eigentlich dann bis er dann auch ausgeschieden ist. Und schon eine dominante Persönlichkeit, aber ich würde ihn jetzt nicht als dominant einschätzen, sondern er ist sehr positiv kräftig. Also wirklich auch im Verkauf war der immer unglaublich, ja, mit was für einer Leidenschaft. Ja, er hat sein Baby auf dem Markt präsentiert und das war schon bemerkenswert und auch für uns nachahmenswert, dass man mit voller Leidenschaft, wenn man hinter dem Produkt steht, dass man da auch Erfolg haben kann. Das war schon wichtig, ja.
Was ist denn eurer Meinung nach seine, wenn man sagt, man müsste sich für eins entscheiden, ist es sozusagen sein genialer Erfinderreichtum oder seine Überzeugungskraft und seine Vertriebsstärke? Was überwiegt?
Auf jeden Fall der Erfinderreichtum. Also der hat sich das ja nicht aus den Fingern gezogen, sondern der hat das ja damals aus seinem eigenen Bedarf, hat er sich ja damals diese Massageliege entwickelt. Und der hat immer zugehört und eben ihm ging es nie darum, wie kann er noch mehr Geld verdienen, sondern er ist so losgefahren, der hat förmlich nach Ideen gesucht. Also wir sind damals, wo schon von Beginn an, wir sind in Kliniken reingefahren, in Praxen. Wir haben aus dem Auto den OP-Tisch rausgeladen, sind mit einem Wägelchen reingefahren. Der hat irgendeine Person gesehen, er wusste nicht, wer es ist. Er hat den OP-Tisch vom Wägelchen runtergehoben, alles ausgepackt und jedem hat er einfach die Liege gezeigt. Also wirklich, er hat gesehen, okay, das ist die Putzkraft, hat gesagt, schau uns, da können Sie so schön die Polster abmachen und reinigen. Sobald irgendjemand gesagt hat, hey, das passt nicht, die Armlehne, die ist aber blöd. Mein Papa, der konnte 3 Tage nicht schlafen und da gab es eine neue Armlehne. Ja. So eine Beleidigung, dass irgendwas nicht gut ist, das hat er nicht verkraften können. Und deswegen würde ich sagen, also dieses Erfindertum, dieses Erstreben, dass dieses Produkt perfekt wird, das war, glaube ich, in erster Instanz da. Und natürlich das, dass er dieses Genie in sich hatte, diese Leidenschaft, hat ihm natürlich zum unfassbar guten Verkäufer auch gemacht, dem man fast nicht widerstehen konnte. Er weiß heutzutage auch, er hätte in manchen Momenten vielleicht ein bisschen weniger Energie aufwenden können und hätte das Gleiche erreicht, aber es hat nicht geschadet und ja, das hat er schon sehr toll gemacht auch, ja.
Das heißt, er war sozusagen vom Ehrgeiz zerfressen, dass er immer, auch wenn er Kritik gehört hat, dass er vielleicht eine Sekunde geknickt war, dann nächtelang, wie du gesagt hast, nicht schlafen konnte, um es dann besser zu machen.
Genau, so kann man es sagen.
Okay, ja, das ist cool.
Ich denke, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, also auch heute für uns noch. Man lernt im Leben immer nur von Kritik. Ja. Wenn man immer nur gelobt wird, ist es super und man wird gerne gelobt und das ist auch wichtig für einen. Aber letztlich, wenn Kritik kommt, wenn ja wirklich mal eine Anmerkung von der Praxis, von dem Arzt, von der ZFA oder von irgendeinem Personal eine Kritik kommt und man die ernst nimmt, dann kann man das Ganze verbessern. Dann kann man sich was überlegen, wie könnte man das Produkt noch besser machen. Und das bestrebt uns eigentlich auch eigentlich all die Jahre. Und so werden wir auch immer weitermachen, ja, dass wir die Dinge besser machen und die Kritik ernst nehmen, die kommt von den Kunden.
Was ist euch denn da besonders wichtig? Das heißt, wenn ihr euch differenzieren solltet zu einem 2000-Mann-Unternehmen oder 20.000-Mann-Konzern, was macht ihr anders oder was könnt ihr naturgemäß besser als die machen und was ist euch da besonders wichtig?
Ich glaube, wir sind flexibler auf Kundenbedürfnisse. Wir sind vor allem enger am Kunden. Das kann man wirklich sagen. Wir betrachten schon den Kunden nicht nur als ein Ticket oder als eine Kundennummer, sondern dass wir wirklich versuchen, für die da zu sein. Vor allem, wenn auch mal Probleme sind, dass wir das schnellstmöglich beheben. Das zeichnet uns, glaube ich, aus gegenüber den Konzernen. Bei uns laufen viele Entscheidungsprozesse schneller als in einem Unternehmen. Das kennt jeder, wenn man mal bei der Telekom oder irgendwo anruft, wie man dann sich durch die Warteschlangen durchkämpfen muss. Sowas gibt's bei uns nicht. Wir versuchen, für die Kunden da zu sein. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn wir eine Änderung machen, der Sebastian hat es erzählt von unserem Vater, wenn irgendwas nicht passt, dann versuchen wir wirklich, dieses Teil gleich zu verbessern. Und das Problem, das der Arzt dann in seiner Praxis im Ablauf hat, das dann eben auch direkt zu verbessern. Ja, das zeichnet uns, glaube ich, aus gegenüber einer Unternehmensstruktur. Und ich glaube, dadurch ist in einem kleinen mittelständischen Unternehmen ist die Effizienz oft größer gegeben, weil man einfach enger beieinander ist, weil die Abstimmungswege kürzer sind, die Schnittstellen enger beieinander sind, ist man einfach schneller und effektiver, gerade in Entwicklung und Entscheidungsprozessen.
Was sind denn so die Ziele, die ihr so selber verfolgt? Habt ihr da so eine Guideline? Habt ihr da gesagt, okay, wir wollen unbedingt versuchen, das in die nächste Generation zu bringen und wir haben da schon die nächsten Kinder in den Startlöchern? Oder nur mal das so als Beispiel. Was habt ihr da für euch so mal aufgeschrieben, was, wie und wo ihr da was machen wollt, Sebastian?
Also wir haben auf jeden Fall die Firma mit sehr viel Demut gegenüber unseren Eltern übernommen und wollen auf jeden Fall auch die Firma in die nächste Generation bringen, haben selbst keine Ambitionen, dass wir unser Unternehmen mal an irgendeinen Investor verkaufen. Wir haben noch wahnsinnig viel Luft nach oben, im internationalen Geschäft besonders. Wir sind ja nicht nur in der Dentalbranche, sondern auch anderen Branchen. Und wir wollen auf jeden Fall wachsen, aber nicht um jeden Preis. Und wir wollen auch stetig gesund wachsen. Das ist uns sehr wichtig für uns und unsere Mitarbeiter auch, dass wir auch selbst noch ein schönes Leben weiterhin haben können. Und bei diesem ganzen Wachstum, und wir sind die letzten Jahre wirklich stark gewachsen, also das steht wirklich sehr, sehr weit oben. Wir wollen diesen Flair eines Familienunternehmens wirklich auch beibehalten. Ja, also das, wenn man bei uns mal einmal in der Firma war und man braucht da nicht lange sein, dann merkt man, dass hier eine ziemlich harmonische Stimmung ist. Also wir sind jetzt nicht mit Räucherstäbchen unterwegs, aber es ist einfach eine gute Stimmung und man merkt einfach, dass hier jeder gescheit anpackt und jedem sind Dinge wichtig und keiner seilt sich ab. Und da, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir eben dieses Familiäre auch selber wollen.
Ja, also es ist sicherlich kein oberstes Ziel. Sebastian hat ja 2 Kinder, ich habe 3 Kinder. Die sind alle noch jung. Wir werden die sicherlich nicht drängen dazu, dass sie mal in die Firma reingehen. Das muss man dann auch irgendwie ja durch freie Entscheidung entstehen der Kinder und das, da werden wir sicherlich die nicht beeinflussen. Aber was man machen kann, das hat unser Steuerberater uns mal als weisen Spruch gegeben oder wir haben es auch gesehen, wie es unsere Eltern gemacht haben. Es ist einfach wichtig, dass man den Kindern, dass man denen zeigt, was der Papa, was die Mama, was die einfach machen im Alltag, ja, was Arbeiten bedeutet, was die Verantwortung auch bedeutet, was Produkte sind, wie die Zusammenhänge sind. Und da kann man natürlich dann auch das fördern, dass man die Kinder, dass man denen im Jugendalter, dass man denen mal ein Praktikum hier anbietet, dass sie vielleicht auch mal einen Ferienjob hier machen, aber auch bei anderen Unternehmen, dass sie auch nicht nur Familienunternehmen geprägt sind, sondern dass sie die Erfahrung selbst machen, wie ist es mal in einer Apotheke zu arbeiten, wie ist es mal in einem Supermarkt zu arbeiten, dass die einfach frei entscheiden können, in welche Richtung geht der Weg. Wenn unsere Kinder sich für Lehramt entscheiden, wenn sie sagen, mein Sohnemann ist ein guter Skifahrer, wenn der Skiprofi wird, ja, dann wird es nichts mit Brumava, ja. Aber das ist für uns beide. Wir reden da heute schon offen drüber. Ich bin jetzt 46 Jahre, der Sebastian ist 40. Und wir reden da heute schon drüber, weil letztlich wird es spätestens in 10, 12 Jahren wird es ein Thema sein, wo wir sagen, jetzt müssen wir uns langsam intensiv Gedanken machen, wie geht die Unternehmensfolge weiter.
Da habt ihr ja noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, das ist dann schon mal, ich glaube, es ist ein guter Punkt, dass man den Kindern zeigt, was man macht. Ich glaube, es gilt für jeden Beruf, dass man die mal mitnimmt, dass man sie nicht ausschließt, das ist Erwachsenensache und das ist jetzt hier Kindersache und hier ist die Sandkiste. Das habe ich schon mehrfach gehört und es scheint, und es sagen sehr viele schlaue Leute, es scheint ein sehr guter Punkt zu sein. Unabhängig, ob man jetzt ein Unternehmen hat oder nicht, ne? Dass die Kinder irgendwie ein Gefühl dafür haben, was für einen Wertbeitrag man für, ja, für die Gesellschaft macht, für die Familie macht und wie eigentlich der Kühlschrank sich füllt, ne?
Ja, gerade auch im Dentalbereich. Unser Onkel ist selbst Zahnarzt hier in Wolfratshausen auch. Der Sohnemann hat die Praxis übernommen. Wir haben wirklich sehr viele Kunden, wo die eine Praxis eröffnet haben, wo die Eltern auch schon zumindest Mediziner waren. Vielleicht nicht immer gleich Zahnärzte, aber es gibt sehr viele Unternehmensnachfolgen auch innerhalb der Familie in unserer Branche, in der wir tätig sind. Und das zeigt eigentlich genau das, dass da die Kinder auch schon mitgelernt haben, was bedeutet es, eine Praxis zu führen. Und natürlich braucht es dann auch die Qualifikation und die Ausbildung dazu. Aber ich denke, das ist gerade bei unseren Kunden auch ein gängiges Prozedere, dass die Kinder eventuell dann auch reinwachsen und eine Praxis dann später weiterführen.
Ja, in letzter Zeit erlebe ich das häufig oder in den letzten 10, 12 Jahren erlebe ich, dass der Zahnarztberuf häufig ausgewählt wird, aber dass die elterliche Praxis nicht mehr zwangsläufig das Übernahmeziel ist der neuen Generation. Es hat sich viel zu sehr eine sozusagen Ortsunabhängigkeit entwickelt. Das heißt, wenn ich jetzt in Mannheim aufgewachsen bin, habe in vielleicht sogar noch in Frankfurt studiert, dann heißt es noch lange nicht, dass ich in Frankfurt oder so bleibe. Dann fällt die Liebe vielleicht nach Hannover und dann ziehe ich nach Hannover. Ja, und wir haben ganz, ganz viel dynastische Zahnarztpraxen in dem Sinne, die aber nicht, wie gesagt, dynastisch mehr übergeben werden. Die sind nur super gepflegt, die sind Top-Praxen, weil die Praxen ja insbesondere dann weiter voll investiert werden und auf Volldampf gefahren werden, wenn die Hoffnung besteht, dass theoretisch Sohnemann oder Töchterlein übernehmen könnte. Ja, wenn das dann nicht passiert, dann ist es trotzdem eine top investierte Praxis. So eine Praxis, die sind immer noch zu einem vernünftigen Marktwert veräußerbar. Und das ist nicht selbstverständlich in einer Zeit, wo jeden Tag, nicht nur jeden Werktag, jeden Kalendertag, 2 Praxen ohne Nachfolger in Deutschland schließen und nur eine wird übergeben. Das heißt, von 3 Praxen insgesamt wird eine übergeben und 2 werden ohne Nachfolger geschlossen. Ne? Und dazu gehören nicht die dynastischen Praxen, sondern die anderen, die nicht investiert haben. Aber das nur am Rande.
Aber das ist natürlich auch eine wichtige Thematik. Also gerade das Reinvestieren. Also wir könnten ja auch sagen, wir führen hier die Firma, ziehen jeden Cent raus. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man als Mittelständler, egal in welcher Branche, ob das Handwerk ist, ob das hier Medizintechnik ist, ob das eine Arztpraxis ist, man muss immer wieder reinvestieren. Und das wird eben oft gemacht, dass man sagt, so, jetzt bin ich 40, jetzt lasse ich mich nieder, ich richte eine Praxis ein, das Equipment muss halten, bis ich 65 bin und dann gehe ich in Rente. Man muss immer wieder reinvestieren und man muss auch, glaube ich, wenn man zum Beispiel eben eine Praxis führt, muss man auch dran denken, man verbringt da die meiste Zeit seines Lebens in diesen Praxisräumen. Und da sollte man auch sich den Spaß gönnen, sofern es finanziell möglich ist, dass man auch immer Top-Equipment hat, dass man einen reibungslosen und schönen Alltag auch in der Praxis hat. Ja, und man soll sich den Arbeitsplatz auch schön machen, ob das jetzt Möbel sind, ob das mit dem Personal, dass da immer eine gute Stimmung ist. Man verbringt da einfach wahnsinnig viel Zeit und das Gleiche ist bei uns auch. Und wir versuchen auch insgesamt mit den Mitarbeitern, dass wir wirklich eine gute Truppe haben. Wie ein gutes Fußballteam. Sebastian hat schon gesagt, sind ein bisschen Fußball geprägt. In unserer Jugend haben wir lange Fußball gespielt. Da kann man auch nur Erfolge feiern, zusammen gewinnen, wenn man ein gutes Team ist. Ja, und das gilt genauso in der Praxis. Wenn man da 2, 3 Quertreiber hat, dann ist immer eine schlechte Luft, eine schlechte Stimmung. Das merkt der Patient, aber man geht rein und die Energie ist nicht gut und da sollte man darauf achten, dass man das bestmöglich sich gestaltet.
Wie ist das bei euch? Also erstmal, der Punkt ist 100% korrekt und das ist ja einer der Punkte, die uns so sehr in die Rücklage gebracht haben, dass unsere Firmen in Deutschland viel zu wenig reinvestieren. China investiert 40% der Gewinne, USA 40%, Deutschland nur 20% im Schnitt. Ja, das hat uns in die Situation gebracht, in der wir jetzt zum Teil sind. Ne? Und das ist jetzt nicht 2022 oder 2021 mit Robert Habeck gekommen, sondern das ist ein strukturelles Problem. Wenn man das mal bei euch sieht, wie viel Prozent investiert ihr denn wieder in sozusagen eure Forschung und Entwicklung und so weiter im Familienunternehmen?
Also die Forschung und Entwicklung ist letztlich eine normale Weiterentwicklung. Also das ist ja unser Hauptgeschäft, das wir vertreiben, montieren und entwickeln. Das würde ich ausklammern. Aber ich sage jetzt mal, von unseren Gewinnen kann man schon sagen, dass wir eher 60-70% reinvestieren und in der Firma lassen. Zum Teil zum Entschulden.
Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Das heißt, wenn man so will, ihr schüttet dann maximal 20-30-40% aus und lasst den Rest drinne.
Ganz ein anständiges Gehalt zahlen wir beide uns aus, weil mir das, gut, ich bin Bankkaufmann gelernter, ich habe da immer darauf geachtet, dass das Unternehmen stabil läuft und dass auch der Verschuldungsgrad nicht zu hoch ist. Und das war mir schon immer wichtig. Aber das Entscheidende oder das, was vielleicht in Deutschland da auch nicht gut läuft oder was ich mir erhoffen würde, ist, wenn der Unternehmer sagt, ich ziehe mir jetzt hier mein Geld raus, kaufe mir den dritten und den vierten Porsche privat. Das Geld, das ich mir dazu entnehme, soll voll und mit Spitzensteuersatz versteuert werden. Aber das Geld, was reinvestiert wird, gibt es auch Thesaurierungssätze, dass es geringer versteuert wird. Aber das ist meines Erachtens viel zu hoch, weil wenn ich dieses Geld wieder reinvestieren könnte, würde ich noch mehr Arbeitsstellen schaffen können. Ich würde noch mehr in Entwicklung und Weiterentwicklung für das Unternehmen investieren können. Und das läuft bei uns nicht gut, muss ich sagen. Weil dann wird sich auch der Unternehmer eher sagen, dann lasse ich das Geld drin, entwickle die Firma weiter, bevor ich es rausnehme. Und dieser Unterschied zwischen Geld auszahlen und in der Firma lassen, der müsste viel höher sein im Steuerlichen.
Ja, da bin ich auch der Meinung, denn es wurde uns ja durch die Steuergesetze sehr leicht gemacht, günstig Geld aus der Firma zu holen. Das ist ja einer der Gründe, weswegen man so gut Geld aus der Firma rausholen kann in Deutschland. Zum Beispiel im Erbschaftsfall, aber auch in der Unternehmensversteuerung, gerade wenn man da eine Holdingstruktur hat. Man kann es ja extrem günstig rausziehen. Und da bin ich komplett deiner Meinung, oder vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. In den USA ist es sehr, sehr viel teurer. Das ist auch ein Irrglaube weit verbreitet, das Geld aus der Firma rauszuholen, privat zu konsumieren. Das ist da auch sehr viel teurer als hier. Das Wasser geht den Weg des geringsten Widerstands. Und wenn ich sehe, okay, ich kann es mit relativ überschaubaren Steuern, rausziehen und ich bezahle im Prinzip dasselbe, wenn ich es in der Firma drin lasse, ne? Warum sollte ich? Ne? Und das ist natürlich ein Show me the outcome, I tell you the incentives. Ne? Also das ist das Incentive, was wir gesetzt haben, dass wir halt das Geld sehr gut verkonsumieren können. Und dann immer wieder einer Lobby hinterherlaufen, dass das zu senken ist, so dass da noch mehr Geld rausgezogen wird. Wie so in einer geriatrischen Gesellschaft üblich, alles rausziehen und bloß nichts nachinvestieren, dass da wieder was Neues wächst. Das ist ein guter Punkt, ein fairer Punkt, absolut, das sehe ich genauso. Wie seht ihr denn insgesamt die wirtschaftliche Lage in Deutschland? Ihr verkauft ja auch im Ausland, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen. Aber wenn ihr jetzt mal vergleicht, so internationale Kunden, deutsche Kunden, europäische Kunden, wie ist da so die Lage? Wie würdet ihr das aktuell einschätzen?
Also in Deutschland ist es ja so, dass wir, ja, wie du vorher schon kurz angesprochen hast, der demografische Wandel da ist. Das heißt, wenn jetzt heute sich jemand entschließt, eine Praxis aufzumachen, dann wird er wahrscheinlich, wenn er jetzt einigermaßen sein Handwerk versteht, auch sehr gut Patienten gewinnen können und wird auch ausgelastet sein. Das heißt, wir leben da schon in einer sehr stabilen Branche in der Medizintechnik, weswegen ich mir da jetzt keine großen Sorgen mache. Es sind eher die internationalen oder die weltpolitischen Einflüsse mit chinesischen Produkten, die immer mehr den Markt überfluten wo man sich natürlich schon Gedanken macht, wie geht das mal in Zukunft weiter. Generell sehe ich es in Deutschland, es gibt immer wieder mal Täler. Seit 2010 geht es im Grunde genommen für unser Land eigentlich nur noch bergauf. Es fängt eigentlich jetzt erst so an, dass es auf einmal nach Wirtschaftskrise ausschaut. Aber das zeichnet uns vielleicht auch in Deutschland aus, dass man dann auch sich darauf wieder, nicht nur in Deutschland, aber dass man sich darauf dann einstellt und dass man das Beste macht, dass man auch Krisenzeiten übersteht. Ich bin ja schon seit 99 dabei, da gab es auch die ein oder andere Krise, Bankenkrise und so weiter. Und da gilt es eben, das Unternehmen auch einzustellen und möglichst mit allen Mitarbeitern auch das zu überstehen, dass man danach eigentlich auch wieder gestärkt hervorgeht. Und ich denke schon, dass schwierigere Zeiten auf uns zukommen, aber da muss man sich eben anpassen, weil alles liegt leider nicht in unserer Kontrolle, dass wir das steuern können oder dass wir das selbst in der Hand haben immer, ja.
Ich glaube auf jeden Fall, dass es für uns selbst sehr wichtig ist, dass wir uns nicht zu sehr von der Stimmung, die herrscht, beeinflussen lassen und wir einfach das machen, was wir wirklich selber auch beeinflussen können. Mit dem sind wir immer gut gefahren. Wir müssen immer Gas geben einfach und dann muss es funktionieren und wenn nicht, dann müssen wir Musik machen in Zukunft. Weiß nicht, aber.
Ich glaube, das ist auch eine gute Einstellung. Also wir müssen alle Vollgas geben und optimistisch in die Zukunft schauen, das sehe ich auch so, aber es ist ja so, ihr habt ja schon auch mit ausländischen Abnehmern zu tun. Merkt man, dass bei denen sozusagen das Geld dann so ein bisschen enger sitzt jetzt in den letzten 2-3 Jahren, also nach dem, was ich 12-13 Jahre Turbowachstum, oder sagen wir mal ganz grob ran, bis zur Corona-Zeit ist Turbowachstum und jetzt so ein bisschen weltweite Stagnation. Also merkt man da einen Unterschied zwischen deutschen Kunden und euren ausländischen Kunden?
Also es entwickelt sich eigentlich immer so. Also wenn ich jetzt nach Europa alleine schaue, als wir mit dem Export angefangen hatten, 2005, 2006 rum, ja, da dachte ich mir, okay, Polen, Tschechien, Slowenien, diese Länder, da wird schwierig, eine Brumaba auch mal zu verkaufen. Das sind mittlerweile Länder, wo wir regelmäßig Produkte hinverkaufen und es verändert sich. Jetzt entsteht eine Aufbruchstimmung in Rumänien zum Beispiel oder auch Bulgarien. Ja, die Märkte wandeln sich. Deutschland ist für uns immer schon einer der wichtigsten Märkte gewesen. Man muss sich da anpassen. Und wenn ein Land wegfällt, ob es Krieg ist, ob es Wirtschaftskrise ist, dann gibt es andere Länder, mit denen wir das wieder kompensieren können. Und
wie ist euer Ausblick auf das aktuelle Jahr?
Das aktuelle Jahr, ich glaube, also wir haben bei Brumaba wahnsinnig viele Projekte gerade am Laufen. Wir sind zum Beispiel hier bei uns mit der Produktion komplett ausgelastet. Wir planen gerade schon, wie wir uns vergrößern können, haben einige Länder, um die wir uns auch noch erweitern wollen. Der Anfang des Jahres war relativ verhalten, wahrscheinlich auch durch die ganze politische Situation. Es ist oft so, wenn ein bisschen eine Unzufriedenheit da ist, aber jetzt holen wir das gerade wieder auf. Und also ich würde sagen, für Brumaba stehen die Sterne erstmal sehr positiv. Und ja, also ich bin ein positiver Mensch und ich glaube, wir werden auch dieses Jahr wieder weiter wachsen und haben auch gute Projekte im Sinne von neuen Produkten, die wir ins Portfolio mit aufnehmen wollen. Und da ja, bin ich sehr gespannt schon, wie das alles einschlägt.
Ja, ich auch. Und davon hören wir in der nächsten Episode, wenn wir tief in die Firmengeschichte und Produkte von Brumaba einsteigen. Erstmal, lieber Benedikt, lieber Sebastian, vielen Dank für eure Insights in das, ja, sozusagen in die Familie hinter dem Unternehmen und so ein bisschen die Herleitung dazu, wo ihr jetzt seid, wo ihr herkommt. Und ja, ich freue mich wahnsinnig von euch, mehr von Brumaba zu erfahren. Und ja, bis zur nächsten Episode.
Vielen Dank, Christian. War uns eine Ehre.
Ciao, Christian. Ciao.
Und wenn euch die Episode gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann hinterlasst doch eine Bemerkung bei iTunes oder Spotify. Das hilft beim Algorithmus. Bis zur nächsten Episode. Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.